Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da blicken wir heute auf eine japanisch-deutsche Mission zu den Marsmonden, deren Entstehung für Astronomen ein Rätsel ist.
Die Monde des Mars sind vor allem sehr, sehr viel kleiner, sind sehr kleine Monde. Und wir verstehen nicht wirklich, wo sie herkommen.
Deshalb soll 2024 eine Landesonde mit einem Rover Richtung Phobos starten, Bodenproben einsammeln und bis 2029 zur Erde bringen. Wir wollen die Mission heute schon mal vorstellen. Berichten außerdem über australische Forschende, die entschlüsselt haben, wie der Weizenschwarzrost zum Supergetreideschädling wurde. Und zu Beginn der Sendung begeben wir uns in die Tiefen der Physik und berechnen den Zinseszins des Vakuums. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Negative Energie im Alltag umschreibt das die von Zeitgenossen ausgehende miese Laune. In der Physik dagegen hat Energie eigentlich immer einen positiven Wert. Sie kann nicht verschwinden, sondern wird stets in eine andere Energieform umgewandelt. Nur im Mikrokosmos, da muss das nicht gelten, insbesondere dort, wo gar nichts sein sollte, nämlich im Vakuum. Wie viel negative Energie es hier geben könnte, das hat ein internationales Forschungsteam berechnet und Frank Rothelüschen hat mit einem der Physiker gesprochen.
Das Vakuum. Eigentlich sollte es das perfekte Nichts sein, die absolute Leere. Dem wäre auch so, würde nicht der Mikrokosmos von besonderen Regeln beherrscht, den Regeln der Quantenphysik. Die Folge?
Ja, das Vakuum ist ein sehr vielfältiger und reichhaltiger Platz,
sagt Daniel Grumeler, Physikprofessor an der TU Wien.
Und der Grund, warum das so ist, weil es Quantenfluktuationen geben kann. Das bedeutet, man hat nicht einfach nur nichts, sondern man hat ein Nichts, wo dauernd Dinge entstehen und vergehen können.
Eine Art wabernder Energiedunst, in dem sich unvermittelt Teilchen bilden, um dann gleich wieder zu entschwinden. Dieses muntere Treiben lässt sich zwar nicht direkt beobachten, aber zumindest indirekt nachweisen. Im Prinzip kann das überall passieren, nicht nur in den Tiefen des Weltalls, sondern genauso gut mitten im Büro oder direkt auf der Straße. Denn aus Sicht der theoretischen Physik ist das Vakuum nichts anderes als der allgegenwärtige Grundzustand unserer Welt. Nun aber kostet das Erzeugen von Teilchen aus dem Nichts zwangsläufig Energie. So wollen es die Grundgesetze der Physik. Doch woher kommt diese Energie?
Für kurze Zeit kann man sich Energie aus dem Vakuum ausborgen und dadurch einen Zustand erreichen, der weniger Energie hat als das Vakuum.
Weniger Energie als das Vakuum? In anderen Worten ist das eine negative Energie. Eine Herausforderung für die Theoretiker unter den Physiktreibenden, quasi die Buchhalter des Universums.
Man stellt sich das Vakuum wie eine Bank vor, von der man einen Kredit aufnehmen kann. Und die Frage ist dann, wie hoch sind die Zinsen, mit denen ich den Kredit zurückzahlen muss? Wie schnell muss ich ihn zurückzahlen? Dazu gab es vage Vermutungen, aber keinen Beweis, wie das konkret aussieht. Und das hat sich geändert. Da gab es einen konkreten Vorschlag, wie viel Energie man sich ausbauen kann. Und der wurde eben vor nicht allzu langer Zeit bewiesen.
Dieser Beweis erfolgte 2017 durch US-Forscher, indem sie die Quantenphysik mit Einsteins Relativitätstheorie kombinierten. Grumeler und sein Team konnten ihn nun erweitern und auf eine größere Gruppe von Quantentheorien anwenden. Demnach lässt sich das Vakuum nicht beliebig um Energie anpumpen. Um im Bankjargon zu bleiben, es gibt einen festen Kreditrahmen, überziehen ist schlicht verboten. Und es gelten feste Regeln. Der Energiekredit muss binnen kürzester Zeit, binnen winzigster Sekundenbruchteile wieder zurückgezahlt werden. So will es die berühmte Unschärferelation von Werner Heisenberg. Soweit jedenfalls die Theorie. Experimentell nachgewiesen wurde die Sache mit der negativen Energie noch nicht. Doch Grumeler sieht durchaus Chancen. Und zwar, wenn der LHC in Genf, der stärkste Beschleuniger der Welt, Bleikerne mit enormer Wucht aufeinanderfeuert.
Wenn die Schwerionen wirklich sehr stark beschleunigt aufeinandertreffen, dann entstehen große positive Energiedichten und sozusagen am Rande dieser positiven Energiedichten können negative Energiedichten entlang surfen. Also da gibt es zumindest in Berechnungen Bereiche, wo die Energiedichte negativ sein kann. Aber damit man diese Bereiche mit negativer Energiedichte haben kann, braucht man eben einen kompensierenden Bereich mit positiver Energiedichte. Also in Summe geht es sich wieder aus. Im Finanzjargon ausgedrückt, muss man den Kredit wieder präzise zurückzahlen. Man kann nicht mit Schulden enden.
Negative und positive Energie entstehen also gleichzeitig, und zwar auf engstem Raum. Um das Konto auszugleichen, löschen sich beide dann wieder gegenseitig aus, und zwar nach extrem kurzer Zeit. Und sollte man am CERN tatsächlich auf Indizien für negative Energiewerte stoßen, hätte das eine weitere Konsequenz. Dann müsste es auch etwas anderes Unerhörtes geben, negative Masse.
Am einfachsten kann man das zusammenfassen durch Einsteins berühmte Formel, die wahrscheinlich berühmteste Formel in der Physik, E ist gleich mc². Die Energie kann in Masse umgewandelt werden und umgekehrt. Das heißt, wenn man negative Energiedichten hat, kann man sich das auch als negative Massen vorstellen. Also wenn man negative und positive Massen zusammengibt, dann würden sich die einander abstoßen, anstatt anziehen. Und das erscheint natürlich sehr kontraintuitiv.
Negative und positive Massen würden den negativen und positiven Ladungen in der Elektrizität entsprechen, wodurch elektrische Kräfte nicht nur anziehend sein können, sondern auch abstoßend. Analog dazu könnten sich zwei Massen plötzlich auch abstoßen, wenn auch nur einen unmessbaren Augenblick lang, bis die negative Masse wieder verschwunden wäre. Eines aber bedeuten diese Forschungsergebnisse keineswegs, betont Grumiller, nämlich, dass man einfach so Energie aus dem Vakuum saugen könnte. Da nämlich macht die Physik dann doch einen Strich durch die Rechnung.
Die Vorstellung, man hat einfach nur nichts und wartet und dann kann man sich plötzlich Energie ausborgen, so einfach ist das nicht. Man muss schon was dazu tun. Man muss irgendwo dann letztendlich auch positive Energieflüsse einbringen.
Um negative Energie zu ernten, muss man erstmal positive Energie hineinstecken. Und das würde die Sache bestenfalls zu einem Nullsummenspiel machen.
Frank Rothelüschen über den Zinseszins des Vakuums. Physiker berechnen die negative Energie.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Der Weizen-Schwarzrost ist ein Schadpilz, der weltweit immer wieder für massive Ernteausfälle sorgte. Erst durch die Züchtung resistenter Weizensorten in den 1960er Jahren gelang es, den Schädling zurückzudrängen. Doch Ende der 1990er Jahre tauchte in Uganda UG99 auf. Ein neuer Stamm, der den Abwehrmechanismus des Getreides spielend überwand und sich schnell in Afrika und dem Mittleren Osten ausbreitete. Warum allerdings UG99 so aggressiv ist, war für die Wissenschaft lange ein Rätsel. Forscherinnen aus Australien haben nun entdeckt, mit welchem Trick UG99 zu einem Superweizenschädling wurde. Details von Magdalena Schmude.
Wenn sich auf Halmen und Blättern von Weizen rostrote Pusteln zeigen, ist es schon zu spät. Dann hat der Weizenschwarzrost das Getreide befallen. Innerhalb kurzer Zeit breiten sich die Pusteln über die ganze Pflanze aus und verfärben sich schwarz. Sie entstehen, wenn Pilzsporen, die weite Strecken durch die Luft reisen können, auf der Pflanze zu keimen beginnen. Dabei wird die Oberfläche der Halme zerstört. Außerdem entzieht der Pilz dem Getreide Wasser und Nährstoffe, die dann für die Bildung von Getreidekörnern fehlen. Melania Figueroa ist Expertin für solche Getreideschädlinge. Sie arbeitet im australischen Canberra für die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, kurz CSIRO. An die Aufregung, als UG99 vor gut 20 Jahren entdeckt wurde, kann sie sich noch gut erinnern.
UG99 hat ein Resistenzgen überwunden, das jahrzehntelang gut funktioniert hat. Und weil es so gut funktioniert hat, war es in vielen Kultursorten von Weizen enthalten. Als dann plötzlich ein Schädling auftauchte, der diese Resistenz überwinden konnte, löste das große Sorge aus. Denn zu dieser Zeit waren schätzungsweise 90% des Weizens weltweit anfällig für UG99.
Genetische Veränderungen können bei Schwarzrost auf zwei Wegen entstehen. Das hat mit den Fortpflanzungsmechanismen zu tun, die der Pilz nutzt, um sich zu vermehren. Die erste Möglichkeit ist nicht sexuelle Fortpflanzung. Dabei teilen sich die Zellen des Pilzes einfach und produzieren so schnell viele Nachkommen, deren Erbgut mit dem der Mutterzelle nahezu identisch ist. Veränderungen im Genom treten nur zufällig durch Mutationen auf. Dieser Fortpflanzungsweg findet in der Weizenpflanze statt. Die andere Möglichkeit ist eine sogenannte sexuelle Fortpflanzung. Dabei verschmelzen Keimzellen von zwei verschiedenen Elternorganismen, mischen ihr Erbgut und vermehren sich dann. Das dauert etwas länger, ermöglicht aber größere Veränderungen. Für diese Art der Fortpflanzung befällt der Pilz einen Zweitwirt, die Berberitze. Ein unauffälliger Strauch mit roten Beeren, der häufig in der Nähe von Getreidefeldern wächst und wegen seiner Hilfsfunktion für den Schwarzrost in Westeuropa und den USA nahezu ausgerottet wurde. Um zu verstehen, auf welchem Weg UG99 seine besonderen Fähigkeiten erworben hatte, sequenzierten Melania Figueroa und ihr Team das Erbgut des Pilzes. Das ist auf zwei Zellkerne verteilt, was es besonders schwierig macht, einzelne Veränderungen nachzuvollziehen.
Zur gleichen Zeit hat ein Kollege am CSIRO einen anderen Schwarzroststamm sequenziert. Und als wir uns zusammengesetzt und unsere Ergebnisse verglichen haben, waren wir ziemlich überrascht. Denn wir konnten sehen, dass die beiden Stämme einen der Kerne gemeinsam haben. Das war wirklich verblüffend. Und wir haben uns gefragt, wie das sein kann.
Die naheliegendste Erklärung: Die beiden Stämme könnten bei einer sexuellen Fortpflanzung in der Berberitze genetisches Material ausgetauscht haben. Doch diese Theorie konnten Melania Figueroa und ihre Kollegen mit Hilfe der Genomdaten ausschließen. Stattdessen rückte eine andere Theorie in den Blick, die sogenannte somatische Hybridisierung, bei der ein ganzer Zellkern von einem Pilz auf einen anderen übergeht. Schon in den 1960er Jahren hatten Wissenschaftler vermutet, dass es bei Schwarzrost diese Art von Erbgutaustausch geben könnte. Bisher fehlte dafür aber der molekularbiologische Nachweis.
Wir glauben, dass das in einer Weizenpflanze passiert sein könnte, wo zwei verschiedene Schwarzroststämme verschmolzen sind. Dabei konnte sich ihr genetisches Material frei bewegen und einer der Zellkerne könnte von einem Stamm in den anderen gewandert sein. Der entstandene Hybrid war dann ein Vorfahre von UG99. Das zeigt uns, dass diese Pilze ziemlich clever sind. Sie haben verschiedene Mechanismen, um ihre genetische Vielfalt zu erhöhen und sich zu verändern. Und dieser ist Evolution im Eiltempo.
Der Schwarzrost hat also noch eine dritte Möglichkeit, um sein Erbgut zu verändern. Und dieser dritte Mechanismus bietet enorme Vorteile. Er ist schnell, läuft in der Weizenpflanze ab und umgeht die sexuelle Fortpflanzung. Trotzdem kann sich der Pilz dabei massiv genetisch verändern. Außerdem macht der Zellkernaustausch den Weizen-Schwarzrost unabhängig von der Berberitze als Zweitwirt. Für Melania Figueroa eine wichtige Erkenntnis für die Bekämpfung des Schädlings.
Wir müssen jetzt auch bedenken, dass der Schwarzrost das Fehlen der Berberitze mit anderen Mechanismen kompensieren kann. Und das zeigt uns auch, dass wir mit unseren Gegenmaßnahmen vorsichtiger sein müssen. Denn das sind wirklich clevere Schädlinge.
Evolution im Eiltempo, wie UG99 zu einem super Weizenschädling wurde, ein Beitrag von Magdalena Schmude. Wenn es darum geht, Raumsonden auf andere Himmelskörpern landen zu lassen, dann hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Nach dem Kometen Churyumov-Gerasimenko und dem Asteroiden Ryugu soll 2024 bei einer japanisch-deutschen Mission ein Rover in Richtung Marsmond Phobos starten. Guido Meyer über eine Premiere in der Raumfahrt.
Also der Rover ist ein Rover.
Und das bedeutet,
der kann fahren.
Was Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier so nebenbei feststellt, ist eine Premiere in der Raumfahrt. Nach dem stationären Kometenlander Philae und dem weitgehend immobilen Würfel Maskott will Deutschland erstmals eine fahrende Landesonde, eben einen Rover, auf einen anderen Himmelskörper schicken. Sein Ziel: Phobos, der größere der beiden Monde des Planeten Mars, die beide so ganz anders sind als unser Mond.
Die Monde des Mars sind vor allem sehr, sehr viel kleiner, sind sehr kleine Monde und wir verstehen nicht wirklich, wo sie herkommen.
Zwei Theorien gibt es, um die Herkunft von Phobos und Deimos zu erklären. Möglichkeit 1, es sind Asteroiden aus dem äußeren Sonnensystem, die von der Schwerkraft des Mars auf eine Umlaufbahn gezwungen wurden, als sie in seine Nähe kamen.
Es ist allerdings nicht ganz leicht zu erklären, wie so ein Asteroid eingefangen wird. Dazu braucht man im Grunde einen dritten Körper, der ist nicht vorhanden. Auch warum dann da zwei Monde wirklich brav in der Ekliptik sind, ist schwer zu erklären.
Möglichkeit 2. Durch den Einschlag eines Asteroiden auf den Mars ist Gestein aus dem Planeten herausgeschlagen und ins Weltall geschleudert worden. Aus diesem Material haben sich die Monde Phobos und Deimos gebildet.
Es könnte sogar sein, dass es mehr Monde noch gegeben hat. Einige dann abgestürzt sind auf den Mars. Auch dem Phobos droht ein ähnliches Schicksal. Der wird irgendwann mal auf den Mars fallen.
Aber lohnt es sich dann überhaupt noch, einen Rover auf Phobos landen zu lassen, wenn sein Schicksal bereits besiegelt ist?
Ja, also wenn wir 2024 starten, schaffen wir das bestimmt noch. Das sind schon noch einige 10 Millionen Jahre. Aber das ist eben im Vergleich zur Gesamtgeschichte des Sonnensystems und des Mars-Systems keine so lange Zeit.
Wir, das sind in diesem Fall Deutschland und Japan. Denn der Rover soll Hukupak auf der japanischen MMX-Mission ans Ziel gelangen. Diese Abkürzung steht für Martian Moons Exploration, für eine Erforschung der Marsmonde also.
We are going to the orbit of the Mars.
Wir werden mit unserer Sonde in eine Mars-Umlaufbahn eintreten. Auf dieser Bahn wird sie seinen Mond Phobos mehrmals nahe kommen. Nach ein paar Monaten werden wir uns Phobos so weit angenähert haben, dass wir neben Phobos herfliegen und mit ihm den Mars umkreisen. In dieser Phase werden wir den Mond zunächst einige Monate lang beobachten.
Der Planetenwissenschaftler Shingo Kameda von der Rikyo-Universität in Tokio ist bei Japans Weltraumbehörde JAXA für die Mission MMX verantwortlich.
And after that we will try to touch down.
Nach einiger Zeit wird die Sonde versuchen, auf Phobos zu landen. Gelingt dies, wird sie einen Roboterarm ausfahren. Eine Schaufel am Ende dieses Armes soll dann mindestens 10 Gramm Oberflächenstaub einsammeln.
Der japanische Teil kann sich zu diesem Zeitpunkt der Mission voll auf die Probenentnahme konzentrieren. Denn Deutschlands Rover rollt dann schon seine eigenen Wege. Vor der Landung hat die japanische Muttersonde ihn aus 50 bis 100 Metern Höhe abgeworfen.
Die Gravitation ist gering, das würde dann zu einem Auftreffen mit ungefähr 1 Meter pro Sekunde, also Spaziergehgeschwindigkeit, passieren. Das heißt, der Rover landet irgendwie, wird sich beim Auftreffen überschlagen, ein paar Mal abprallen und muss sich selbstständig aufrichten. Die Räder sind eingeklappt und wenn man die in einer schlauen Weise in einer gewissen Sequenz ausklappt, richtet sich der Rover dann auf, unabhängig davon, wie er liegt.
Und dann, voraussichtlich im Jahr 2025, beginnt die Erkundungstour des ersten Rovers auf einem der Monde des Mars. Maximal 100 Meter Entfernung soll das Fahrzeug während seiner dreimonatigen Lebenszeit zurücklegen.
Wir werden wahrscheinlich nur ganz langsam fahren können, also einige Millimeter pro Sekunde. Wir werden auch nur langsam fahren können, weil natürlich jede Unebenheit den gleich recht weit springen lässt, wenn er zu schnell unterwegs ist.
Das liegt an der geringen Schwerkraft des Mondes. Wie hart und rau seine Oberfläche ist, ob sie aus massivem Gestein oder porösem Staub besteht, all das soll der noch namenlose Rover untersuchen.
Wir nehmen ja Proben an einer Stelle. Der Rover kann uns dann zeigen, ob das wirklich eine typische Stelle ist oder ob es da große Abweichungen gibt. Der Rover kann natürlich helfen. Ich glaube, der wird die Frage nicht endgültig klären können, wie Phobos entstanden ist. Dazu werden wir schon die Proben auf der Erde brauchen.
Und so ist es gut möglich, dass sich Geologen bis 2029 werden gedulden müssen. Dann soll die japanische Muttersonde mit den Proben des Marsmondes wieder auf der Erde eintreffen. Spätestens nach deren Analyse werden Wissenschaftler dann wissen, woher Phobos denn nun wirklich kommt.
Landung auf Phobos. Deutschland will in 4 Jahren einen Rover zum größten Marsmond schicken. Ein Beitrag von Guido Meyer. Und auch heute gibt es Neuigkeiten zum Coronavirus, denn die chinesische Regierung hat die Vorgaben zur Statistik geändert. Und damit starten unsere Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Michael Stang.
Bislang haben sich nachweislich mehr als 42.700 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Allerdings zählt die chinesische Gesundheitskommission Menschen, bei denen das Virus mit einem Test nachgewiesen wurde, die aber keine Symptome der Lungenkrankheit zeigen, schon seit einigen Tagen nicht mehr mit. Dieses Vorgehen widerspricht der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein Grund, warum die Statistik geändert wurde, nannte die chinesische Kommission nicht. Nach Angaben der WHO starben bislang mehr als 1.000 Infizierte. Außerhalb Chinas wurde das Virus bisher in 24 Ländern bei knapp 400 Personen nachgewiesen.
Sensibelchen werden die Verlierer beim Klimawandel sein.
Das geht aus einer Studie im Fachblatt Nature Climate Change hervor. Dazu hatten Biologen und Paläontologen erstmals ihre Forschungsansätze kombiniert. Konkret hatte ein Team der Universität Erlangen-Nürnberg, des Museums für Naturkunde Berlin und des Alfred-Wegener-Instituts Daten von fossilen und heute lebenden Meeresorganismen verglichen, um vorherzusagen, welche Tiergruppen am stärksten vom Klimawandel bedroht sind. Demnach wird die Kombination von der Erwärmung der Meere bei gleichzeitigem Sauerstoffentzug besonders vielen Tiergruppen zusetzen. Sensibel reagieren dürften vor allem Fische, wohingegen Schnecken und Austern weniger bedroht sind. Organismen, die bei urgeschichtlichen Erwärmungsphasen besonders stark betroffen waren, werden demnach auch in Zukunft empfindlich auf derartige Veränderungen reagieren.
Industrieabgase lagern sich seit über 200 Jahren auf dem Himalaya ab.
Klimaforschende der Ohio State University haben Eisbohrkerne aus dem Dasuopo-Gletscher im Himalaya untersucht. Wie sie im Fachblatt PNAS darlegen, gab es auf dem Dach der Welt ab 1780 einen deutlichen Anstieg von Schwermetallen wie Cadmium, Nickel, Chrom oder auch Zink. Die Studienautoren führen dies überwiegend auf die Kohleverbrennung in England zurück, also auf den Beginn der Industrialisierung, als mit der Heizenergie von Kohle Dampfmaschinen angetrieben wurden. Demnach hinterließen Menschen schon vor über 200 Jahren deutliche Spuren in der Atmosphäre, die aufgrund vorherrschender Westwinde auch auf dem Himalaya abgelagert wurden.
Ein Algorithmus kann die Wirkung von Antidepressiva vorhersagen.
Bei Menschen mit Depressionen liegt mitunter ein Mangel an Neurotransmittern im Gehirn vor. Eine Therapieform ist daher die Gabe von Antidepressiva, die den Hirnstoffwechsel in ein Gleichgewicht bringen. Ein internationales Forschungsteam hat mehr als 300 Patienten mit Depressionen untersucht, die entweder den Wirkstoff Sertralin oder ein Placebo erhielten. Ziel war zu untersuchen, ob und wie eine künstliche Intelligenz bei der Suche nach einem Wirkstoff helfen kann. Im Fachblatt Nature Biotechnology stellen die Forschenden einen Algorithmus vor, der die Gehirnaktivität depressiver Patienten analysiert. Demnach können bestimmte Muster in bestimmten Hirnwellen Hinweise liefern, ob eine medikamentöse Behandlung anschlägt oder nicht. Den Daten zufolge identifizierte der Algorithmus eine Signatur in den EEG-Daten, die Rückschlüsse auf die Wirksamkeit für das Antidepressivum erlaubt, so die Studienautoren.
Manche Spinnen locken ihre Beute mit Farbmustern.
Viele Tiere verbessern ihren Jagderfolg, indem sie ihre Beute anlocken. Ob dies auch bei Seidenspinnen der Fall ist, hat ein internationales Biologieteam untersucht. Dazu haben die Forschenden Pappspinnenmodelle mit verschiedenen Farben und Mustern kreiert und im Feldversuch geschaut, wie attraktiv bestimmte Kombinationen auf die Insekten wirken. Wie die Biologen im Fachblatt Functional Ecology schreiben, sind vor allem die Farbe Gelb als auch das Muster Gelbes und Schwarzes Mosaik wesentlich, um die Beute in einer Umgebung mit hohem Umgebungslicht erfolgreich anzulocken.
Städte dienen als Klimafreiluftlabor.
Zumindest war dies bei einem Projekt eines Geoforschungsteams der Iowa State University der Fall. Kernpunkt war die Frage, wie stark sich der Zyklus von Blütenpflanzen künftig verschieben wird, wenn sich das Klima weiter erwärmt. Dazu haben die Forschenden Satellitenbilder über 13 Jahre hinweg von 85 Großstädten in den USA nebst deren Umland untersucht. Den Daten zufolge begann die Blühsaison in den meisten Städten im Schnitt 6 Tage früher als in der Umgebung, heißt es im Fachblatt PNAS. Jedoch verschob sich der Saisonstart in der Stadt weniger stark als im Umland.
Donald Trump will die Ausgaben für die Wissenschaft kürzen.
US-Präsident Trump strebt für das kommende Haushaltsjahr, das im Oktober beginnt, ein Budget von mehr als 4,8 Billionen US-Dollar an. Soziale Leistungen und das Budget der Umweltbehörde EPA sollen drastisch gekürzt werden.
Sternzeit, 11. Februar. Asteroid knipst Stern aus. Heute Abend kommt es am Himmel zu einer ganz besonderen Sternfinsternis. Der Kleinplanet Vesta wandert vor dem Stern Hipparcos 14439 im Widder entlang. Vesta gehört mit mehr als 500 Kilometern Durchmesser zu den größten Asteroiden. Heute Nacht ist Vesta mehr als 360 Millionen Kilometer entfernt und deutlich schwächer als der ferne Stern. Gegen 23.02 Uhr zieht Vesta von Mitteleuropa aus gesehen genau vor Hipparcos 14439 entlang. Es dauert maximal 28 Sekunden, bis der Stern auf der anderen Seite wieder auftaucht. Das Schauspiel ist in einem gut 500 Kilometer breiten Streifen zu verfolgen. Die Bedeckungszone erstreckt sich über Schleswig-Holstein, Hamburg, das nördliche Mecklenburg-Vorpommern, die gesamte südliche Ostsee, Dänemark und Südschweden. Je nach Beobachtungsort stehen Stern und Asteroid dabei schon recht tief am Westhimmel. Die Bezeichnung des bedeckten Sterns geht auf den ESA-Astrometrie-Satelliten gleichen Namens zurück. Der Stern ist gut 300 Lichtjahre entfernt und 5 Magnituden hell. In perfekt dunkler Nacht ist er sogar mit bloßem Auge zu sehen. Im Fernglas oder Teleskop ist der Stern spielend zu beobachten, sofern man weiß, wo man zu suchen hat. Hipparcos 14439 wird schlagartig verschwinden und nach einigen Sekunden wieder erscheinen. In der Zwischenzeit hat Vesta, ein Gesteinsbrocken irgendwo im kosmischen Vorgarten, den Blick auf diesen Stern in den Tiefen der Milchstraße blockiert.
Über den Gewinneinbruch bei Daimler und die Folgen für Mitarbeiter und Aktionäre berichtet Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema: Lkw und Radfahrer. Wie sind Unfälle beim Abbiegen zu vermeiden? Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.